Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Der Solheim Cup 2015, der wird uns jetzt ausführlich beschäftigen. Vom 18. bis 20. September wird er im Golfclub in St. Leon Roth ausgetragen. Dieser Kontinentalvergleich Europa gegen die USA, vergleichbar mit dem Ryder Cup bei den Herren und erstmals in seiner 25-jährigen Geschichte wird er in Deutschland ausgetragen. Wir blicken voraus auf dieses Event heute in der Sendung und informieren euch über den Stand der Vorbereitung und alles rund um diesen Wettbewerb. Und dazu haben wir uns einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Eiko Schulz-Hansen, den Geschäftsführer im Golfclub St. Leon Roth und damit auch den Veranstalter des Solheim Cups. Hallo Herr Schulz-Hansen.
Moin Moin, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne sogar. Über die Gründe für die Bewerbung um die Ausrichtung des Solheim Cups 2015, die Erwartungen an den Wettbewerb und letztlich auch um alles Wichtige weitere rund um dieses Event, darüber werden wir euch jetzt informieren, hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ihr hört Nur Golf hier auf meinsportradio.de und bei uns ist Eiko Schulz-Hansen, der Geschäftsführer im Golfclub St. Leon Roth und damit der Veranstalter des Solheim Cups 2015. Wir haben uns eben schon ein bisschen unterhalten und sind mittlerweile schon beim Du gelandet. Also Eiko, nochmal herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, Malte.
Ja, Eiko, dann sprechen wir doch mal über die Gründe für die Bewerbung, warum ihr euch für die Ausrichtung des Solheim Cups 2015 beworben habt. Was hat letztlich euren Club bewogen, sich dafür zu bewerben?
Allen voran ist das unsere sportliche Grundausrichtung. Uns gibt es seit 1997 spielen wir Golf auf unserer Anlage und wir haben sehr früh mit der Deutschen Bank SAP Open es auch geschafft, den Superstar Tiger Woods dreimal in den Jahren 99, 2001 und 2002 mit einem Profiturnier der European Tour bei uns zu haben. Da haben wir unheimlich viel Spaß bei gehabt und da haben wir gesagt, Mensch, das ist grundsätzlich etwas Schönes. Wir haben das eingestellt, auch unter anderem aufgrund der vielen Schäden, die man nach einem solch großen Turnier dann doch einige Monate auf der Anlage hat, und haben aber immer damit geliebäugelt, wenn nochmal was ganz Besonderes sich ergeben könnte, dann wären wir bereit. Und ja, so sind wir im Jahr 2012 dann zum Solheim Cup gekommen.
Also der Solheim Cup, der bot sich an als großes Turnier. Jetzt gab es natürlich ein Bewerbungsverfahren im Vorfeld. Da gab es natürlich auch ausländische Konkurrenz. Tschechien hatte sich beworben, Spanien hatte sich beworben. Auch Großbritannien war interessiert an der Ausrichtung des Solheim Cups 2015. Was hat denn letztlich den Ausschlag eurer Meinung nach für St. Leon Roth gegeben?
Der Weg dahin war ja etwas über Umwege. Wir haben ja damals uns ursprünglich mich nicht als Golfclub oder als Promoter beworben. Unsere befreundete Nachbaranlage, mit der wir auch die Deutsche Bank SAP Open alternierend ausgerichtet hatten, über 8 Jahre, nämlich der wunderschöne Golfclub Gut Kaden bei Hamburg, hatte sich mit der DGS, der Wirtschaftstochter, Vermarktungstochter des Deutschen Golfverbandes, im Tandem beworben, hat die Gespräche für eine deutsche Bewerbung mit Ausrichtung oben in Hamburg vorangetrieben, ich glaube über ein Jahr. Am Ende ist es dann leider so gekommen, dass die nötigen finanziellen Zusagen von Sponsorenseite nicht realisierbar waren. Und in diesem Zuge ist man auf uns zugekommen. Wir hatten uns von Anfang an für die Ausrichtung des Ping Junior Solheim Cups beworben gehabt. Das heißt, wir waren schon Teil dieser Bewerbung. Und dann haben wir uns also angeschaut und haben gesagt, Mensch, das wäre eigentlich total schade, nach einer verpassten Chance die Olympischen Spiele nach Bayern zu kriegen, die Winterspiele, nach einer damals verpassten Chance für die Ryder Cup Bewerbung wollten wir einfach nicht nochmal Teil sein, dass wir ein so tolles Sportevent nicht nach Deutschland kriegen. Wir wollten nach 2006 mit dieser tollen Fußball-Weltmeisterschaft eben nochmal die Chance nutzen, nicht nur uns Deutschen, sondern auch der Welt zu zeigen, dass wir ein guter Ort sind für Leistungssport und für die Begegnung. Insofern sind wir dann reingegangen und haben sehr kurzfristig im August, September 2012 uns erstmal überlegt, überlegt, was wir machen wollen. Von Anfang an war die Idee des digitalen Solheim Cups geboren. Wir wollten die Jugend und Menschen ansprechen, die vielleicht jetzt nicht direkt auf Golfanlagen heute schon anzutreffen sind und die vielleicht auch Klischees behaftet sind. Und wir wollten das aufbrechen und haben da sehr früh dann die Allianz und die SAP als Partner gewonnen, die nicht nur eben als wirklich tatkräftige Sponsoren, sondern viel wertvoller als echte Mitstreiter für den Frauen-Profisport, für dieses Frauenspitzenereignis in unserer Sportart, den Solheim Cup, bereit waren mitzumachen. Und daraus entstand ein Konzept, der digitale Solheim Cup mit diesen starken Partnern und im Hintergrund der Mäzen Dietmar Hopp, der am Ende gesagt hat, die nötigen Finanzierungszusagen werde ich auch persönlich gegenzeichnen. Das alles zusammen hat dann die Ladies European Tour überzeugt, dass wir den Zuschlag bekommen haben.
Wie schwer ist es denn überhaupt in Deutschland, Leute für Damengolf zu begeistern? Denn das ist ja jetzt nicht gerade auch medial nicht die populärste Sportart bisher gewesen.
Ja, das ist ganz lustig. Es gibt ganz viele, die sind richtige eingefleischte Fans. Die wissen nämlich, dass eigentlich dieses Wort Damengolf schon ganz eigentlich nicht richtig trifft. Das ist Profisport. Das ist Profi-Golfsport. Die Präzision, die Länge und der Erfolg dieser Profi-Damen, die in Amerika und in Europa auf der Ladies European Tour spielen, ist beeindruckend, macht total Spaß. Genauso Spaß wie bei den Herren zuzuschauen. Ich würde mal sagen, die Damen sind sogar manchmal noch etwas nahbarer. Also als Fan ist man da ein bisschen mehr reingesaugt. Das heißt, wir haben ganz viele Freunde getroffen, als wir gesagt haben, wir machen den Solheim Cup und wir brauchen Hilfe. Denn wir von Anfang an hat unser Präsident, Herr Dietmar Hopp, gesagt, Mensch, wir laden alle ein, die Netzwerke, die Golfer, und zwar nicht nur die Golfclubs, die Landesverbände, den Deutschen Golfverband, aber auch natürlich sehr gerne die VCG, die von Anfang an starker Partner war dabei, aber eben auch, ja, ich sag mal, die Crossgolfer, die so ganz anders in den Golfsport rangegangen sind. Und die haben wir mit reingeholt ins Boot. Und ich muss sagen, wir haben verdammt viele Freunde gefunden. Trotzdem ist es natürlich völlig richtig, dass der Golfsport und speziell auch der Frauen-Golfsport, auch der Frauen-Profi-Golfsport, ja, auch noch eine Menge Rückenwind braucht. Ich denke, wir haben viel erreicht in den letzten 3 Jahren. Wir werden mit dem Solheim Cup unheimlich viel erreichen und wir hoffen, dass das nur der nächste Schritt ist und dass es danach noch deutlich wächst.
Die Finanzierung ist ja eine Sache, das Akquirieren von Sponsoren die andere Sache oder auch gehört ja dazu mit rein. Es gibt aber ja wahrscheinlich noch andere Anforderungen, die so einen Platz letztlich bieten muss, damit er Austragungsort eines so großen Events wie der im Solheim Cup wird. Was sind da so Anforderungen, die jetzt vielleicht auch die LPGA und die LET stellen?
Im Wesentlichen sind es 3 große Faktoren. Finanzierung haben wir jetzt abgehakt. Dann in der Tat das ganze Thema Infrastruktur. Also ist in der Nähe, sind in der Nähe Flughäfen, gibt es genügend Hotels? Kann man mit vernünftigen Straßen zu dieser Anlage kommen? Gibt es möglichst noch ein Bahnhof, Busstation, dergleichen? Und dann auf der Anlage, das war etwas, das haben wir sehr früh gelernt. Die waren ganz begeistert von unseren Umkleidebereichen. Jetzt sind die jetzt, ich sag mal, sehr schön, aber uns war nicht ganz klar, warum die Engländer, die bei der ersten Site Inspection hier waren, so enthusiastisch waren. Später haben wir herausgefunden, es ist die schiere Größe. Wir haben sehr große Bereiche für unsere Mitglieder und für unsere Gäste. Und da wir erstmalig auch gesagt haben, wir möchten den Pink Junior Solheim Cup weiterhin haben, das heißt, zum allerersten Mal, gab es auch nicht beim Ryder Cup, wird der Juniorenwettbewerb auf der gleichen Anlage ausgetragen werden wie das Solheim Cup. Und die haben einfach nur Angst davor gehabt, dass da unten in den Lockerrooms nicht genügend Fläche für die Teamrooms von allen 4 Teams zur Verfügung steht. Also auch das, an sowas muss man denken, hat man genügend Fläche, hat man genügend Konferenzräume, hat man genügend Stauräume, das alles ist das Thema Infrastruktur und dann, aber das hatten wir auch schon gestreift, ist denen wichtig, das Bewerbungskonzept. Also man die Ladies European Tour gibt vor, auch eine European Tour, man möchte mit der Vergabe eines solchen Spitzenereignisses wie Ryder Cup und Solheim Cup den Sport in diesem lokalen Markt voranbringen. Und da muss man, und darauf waren wir eingegangen, auch ein Bewerbungskonzept haben. Unseres war zum einen der digitale Solheim Cup, zum anderen das Einbinden aller relevanten Organisationen und Netzwerke im Golfsport. Diese 3 Sachen zusammen, Finanzierung, Bewerbungskonzept und Infrastruktur, waren es dann. Der Platz, jetzt komme ich als letztes drauf, natürlich muss der Platz funktionieren. trainieren. Wir hatten aber auf diesem Platz ein Dave-Thomas-Design ja schon zweimal. Die Herren-Profis wussten also, dass die Grüns und die Längen und die Schwierigkeiten für ein Profiturnier absolut ausreichen. Wir haben dann letztlich aber noch an einem Loch der Bahn 18, wie wir sie dann spielen, noch Umbaumaßnahmen ergänzt. Wir haben noch zwei weitere Teeboxen ergänzt, so dass das Spielformat speziell der Vierball-Bestball, der ja sehr große Angriffschancen bietet, einer sichert ab, der andere greift an. Da haben wir dann noch einige kleine bauliche Maßnahmen nachgezogen. An sich war die Infrastruktur von Anfang an als sehr gut befunden worden von der Ladies European Tour.
Gab es auch organisatorische Hürden, auf die ihr dann irgendwo gestoßen seid, wo es dann doch ein bisschen knifflig wurde?
Also ich glaube, da reicht eine Stunde Interview nicht aus, um das zu beschreiben. Natürlich. Organisatorische Hürden waren Logistik. Wie schaffen wir es, 10.000 Parkplätze nah an unseren Golfanlage ranzubringen? Logistische Herausforderungen sind, wie können wir Sperrzeiten, die eingefordert sind vor einem solchen Event, damit der Platz wirklich in einem Top-Zustand ist. Ich meine, wir spielen Mitte, Ende September. Wir sperren unsere Golfanlage jetzt also einige Wochen vorher. Das muss man erstmal auch der Mitgliedschaft, wir haben 1600 erwachsene Mitglieder, 500 Kinder, also in Summe über 2100 Mitglieder. Das muss man alles balancieren, das muss man organisieren. Und natürlich braucht man organisatorisch die Zustimmung von Behörden. Man muss sich mit Feuerwehr und auch gerade mit der Polizei über Verkehrsleitsysteme unterhalten. Also es gab eine Menge organisatorische Aufgaben, die wir aber mit ganz vielen tollen Partnern zum Teil sehr gut, aber eigentlich in jeder Fall zumindest gut gelöst haben.
Und dann muss man für ein großes Event natürlich auch einen Stab an Mitarbeitern haben und natürlich auch auf viele Freiwillige zurückgreifen können. Wie habt ihr die rekrutiert?
Erstmal haben wir uns damals entschieden, vor 3 Jahren war die Gretchenfrage, wird der Golfclub St. Leon Roth als Promoter bedeutet, wir haben die komplette Umsetzung dieses Events als Verantwortung bekommen. Das bedeutet, wir müssen uns um die Fernsehproduktion kümmern, also das sogenannte World Feed. Wir müssen uns um alle Infrastrukturmaßnahmen kümmern. Das sind diese fliegenden Bauten, Zelte, Grandstands, Tribünen und vieles mehr. Einfach absolut alles machen, bis hin zum Sicherheitskonzept und dem Thema, haben wir genügend Wasser oder Müllentsorgung. Das ist sicherlich die Hauptaufgabe gewesen. So, Freiwillige, da haben wir uns entschieden, wollen wir das alles selber machen oder machen wir erstmal das Thema, vergeben wir das an die Firma IMG zum Beispiel oder es gibt ganz andere tolle Agenturen. Wir haben uns entschieden, das selber zu machen. Wir haben ein kleines Team von jungen Mitarbeitern. Das Kernteam ist aber nur knapp 5 Köpfe stark. Jetzt im letzten Jahr angefangen haben wir da mit 3 Köpfen, aber haben uns dann ganz viele Partner außenrum gewählt, wie zum Beispiel unser Planungspartner Ranzinger und Stammel, der seit über 20 Jahren toll arbeitet für die Firma BMW und diese Turniere organisiert. Das heißt, wir haben Angestellte, daneben haben wir Partner, aber für dieses Event vor Ort brauchen wir, wie du angesprochen hast, viel mehr Hilfe, und da haben wir 900 Volunteer-Stellen identifiziert in einem Mengengerüst. Erstmal haben wir gedacht, die kriegen wir niemals voll. Wir waren total happy, als wir da mitgekriegt haben, als wir die Volunteerstellen ausgelobt haben, hatten wir über 1400 Bewerbungen. Das heißt, wir hatten sogar noch das Luxusproblem, dass wir uns noch besondere Charaktere aussuchen konnten. Also wir werden vor Ort mit 900 Volunteers arbeiten, vielen hundert Menschen, die an dem Event arbeiten. Allein in der Fernsehproduktion werden knapp 300 Menschen tätig sein.
Also damit alles reibungslos abläuft. Wie groß ist denn das wirtschaftliche Risiko, wenn man so eine Großveranstaltung eingeht oder ausrichten will? Und wo liegt vor allen Dingen liegen spezielle Risiken?
Wie hoch? Also am Ende vom Tag ist es ganz einfach. Wenn man als Promoter unterschreibt, ein Event in einem knapp zweistelligen Millionenbudget auszurichten, dann ist das einfach mal die Größe des Risikos. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Hauptfinanzierung von solchen Sportereignissen auf Sponsoren lastet. Also wenn Sie das, wir machen ungefähr 70-80% von solchen Events, refinanziert man über Sponsoren. TV-Rechte sind in unserer Sport Sportart leider nicht zu verkaufen, oder beziehungsweise der Golfclub St. Leon Roth hat auch nur die TV-Rechte für Österreich, Deutschland, Schweiz. Darauf kommen wir später. Da haben wir uns von Anfang an entschieden, die nicht verkaufen zu wollen, sondern Verbreitung zu haben. Ja, und dann geht es darum, was kann man verkaufen? Hospitality-Tickets, sogenannte VIP-Tickets, ganz normale Tickets, das sind dann die nächsten Umsatzbringer. Dann gibt es auch noch sowas wie Merchandising, aber die Gewinnspannen sind da doch sehr überschaubar. Da hat man wahrscheinlich das gleich hohe Risiko, Geld zu verlieren, als zu gewinnen. Das heißt, am Ende vom Tag ist das wirtschaftliche Risiko, das bei uns am Ende haften bleibt, ein Millionenbetrag, der als drohender Verlust im Raum steht. Da zitiere ich von eurer ersten Pressekonferenz unseren Chef, den Herrn Dietmar Hopp. Der hat gesagt, wir werden alles tun, auch mit unseren Partnern einen Verlust zu verhindern. Aber wenn er denn kommt, werde ich dafür gerade stehen und denke, dass das dann eine gute Investition in die Sportjugend unserer Region und Deutschland ist.
Also, dann sprechen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de weiter über den Solheim Cup, kommen dann mal auf die erwarteten Zuschauerzahlen und natürlich auch auf das Motto auf den digitalen Solheim Cup 2015 zu sprechen, gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ihr hört Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Weiter geht's mit der Vorschau auf den Solheim Cup 2015 und wir haben immer noch unseren Gast heute, den Geschäftsführer im Golfclub St. Leon Roth, Eiko Schulz-Hansen. Eiko, wir haben eben schon über die Planung des Events gesprochen, wie schwierig das zum Teil auch war und welche Hindernisse und welche Sachen ihr da umschiffen musstet. Jetzt hast du auch natürlich schon gesagt, dass ihr natürlich auch auf viele Zuschauer hofft. Mit wie vielen Zuschauern plant ihr denn?
Die Maximalplanung, und daher muss man ja kommen, geht von 100.000 Tagesgästen in der gesamten Eventwoche vom 13. bis zum 20. September aus. Wir spielen ja nur an den Tagen Freitag, Samstag, Sonntag, 18. bis 20. September. Hier rechnen wir mit 25.000 bis 30.000 Zuschauer am Tag. Das heißt, summa summarum, wie gesagt, über die ganze Woche dann mit einigen Gästen noch während der Proberundentage 80.000 bis 100.000.
Also das ist ja schon mal eine ganz große Zahl an Leuten. Das sind ja wahrscheinlich nicht nur Golffreaks, sondern ihr wollt sicherlich auch das Publikum etwas erweitern für den Golfsport und da Werbung machen. Für was sind das für Leute, die, wo ihr meint, die dann noch zusätzlich kommen zu den Golfexperten in Anführungsstrichen?
Ja, das kann man, gehen wir von außen raus. Jemand, der aus dem Ausland kommt, wir denken, ein Drittel der Tageszuschauer Zahl wird auch von ausländischen Gästen gestellt werden. Das sind reine Sportfanatiker, das sind Golfer. Wir glauben, ein Drittel sind aus Deutschland. Da glauben wir immer noch, dass auch ein Drittel die rein Golfer hierher kommen, aber aus unserer Region, wir sind ja hier in der wunderschönen Metropolregion Rhein-Neckar, wir sind auch verkehrsgünstig für einige anliegende Bundesländer, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen sogar gut erreichbar in 1, 2, 3 Stunden. Insofern glauben wir, dass da auch der eine oder andere Sportinteressierte mitkommt. Ich bin in einer anderen Situation gefragt worden, wie ich das vergleichen würde, den Solheim Cup. Da habe ich gesagt, und warum ich da hingehen sollte als Nicht-Golfer. Ich habe gesagt, naja, ich bin jetzt kein American Football Fanspieler, aber einmal in meinem Leben auf der sogenannten Bucketlist, einmal in meinem Leben bei einem Super Bowl dabei sein, dieses Mega-Ereignis zu erleben, das wäre schön. Gleichfalls spiele ich seit 30 Jahren kein Tennis mehr, aber einmal irgendwann im Wimbledon beim Herrenfinale am Sonntag dabei sein, diese Stimmung einfach zu erleben, das wäre was Tolles. Und genauso ist es der Solheim Cup und deswegen glauben wir, dass sportbegeisterte Menschen, die sich für Sportarten und Großsportveranstaltungen interessieren, Lust haben, hierher zu kommen. Und damit es noch ein bisschen versüßt wird, machen wir ja viele Dinge, die gar nicht so zum Klischee des Golfsports passen. Wir laden ja unter dem Schlagwort digitaler Solheim Cup ein, die Menschen ihre iPhones mitzunehmen oder was auch immer, Samsungs, ihre Smartphones, Fotos zu machen, zu posten, sich an der Digital Battle zu beteiligen. Bist du für Europa? Bist du für die Vereinigten Staaten? Und wir glauben, dass wir dann auch noch mit unserem Oktoberfest-Zelt, wir haben original Oktoberfest-Bands, wir haben ein Zelt für 2200 Menschen entsprechend dekoriert und von 16 bis 22 Uhr kann dann der sagt, Mensch, Golf war spannend, aber jetzt bin ich durstig, der kann sogar noch eine Party bei uns feiern.
Also für alle letztlich was geboten und vor allen Dingen auch kein Smartphone-Verbot. Das ist ja auch nicht auf allen Golf Arbeitsplätzen selbstverständlich, dass Smartphones erlaubt sind, allerdings natürlich alles in einem gewissen Rahmen.
Ganz klar, es muss akustisch leise sein und man sollte beim Selfie mit der Spielerin nicht gerade das sogenannte Roping, das ist das Seil, das die Spielbahn von den Zuschauerrängen abgrenzt, das sollte man nicht überschreiten. Ansonsten herzlich willkommen.
Das ist doch schön. Also da kann man auch Social-Media-mäßig einiges machen bei diesem Event dann. Euch ist ja vor allen Dingen medienmäßig ein großer Coup gelungen. Ihr habt es geschafft, die ARD ins Boot zu holen. Die haben ja in diesem Jahrtausend noch überhaupt kein Golf, zumindest nicht live, übertragen. Wie habt ihr da baggern müssen, dass die jetzt den Solheim Cup auch wirklich live ins Programm nehmen? Am Sonntag sind sie mindestens 60 Minuten live mit einer Sportschau extra dabei.
Ja, es ist vor allen Dingen was ganz Tolles passiert. Die ARD hat am Sonntag gesagt, komm, wir gehen, das ist ja auch ein Risiko für die. Natürlich muss auch eine ARD über Quoten nachdenken. Aber die hat gesagt, Mensch, das ist so ein Ausnahmeereignis, da wollen wir dabei sein. Aber die haben den SWR mitgebracht und der SWR wird, keine Ahnung, 16 Stunden, 18 Stunden, genaue Sendezeiten stehen noch gar nicht, wird auch nochmal live übertragen, auch an dem Freitag, Samstag und den Sonntagvormittag. Also es war anderthalb Jahre, fast zwei Jahre gute Gespräche. Als allererstes mal gilt ARD und SWR ein ganz großes Dank, dass sie mit uns geredet haben. Und wir unsererseits haben uns von Anfang an bemüht zu sagen, wir kommen nicht zu euch und wollen irgendein Geld. Wir kommen auch nicht zu euch und haben irgendwelche Ansprüche. Wir wissen, der Golfsport ist nicht so präsent in Deutschland, aber wir haben was Tolles. Wir müssen ja sowieso ein Worldfeed, eine TV-Produktion, die sehr teuer ist im Golfsport. Ich brauche viele Kameras. Mir reichen da nicht vier um einen oder sechs um einen Tenniscourt. Das ist, Gott bewahre, schwierig genug. Wir brauchen aber noch mal viel mehr. Und wir haben gesagt, wir machen das eh. Und wir bringen Geschenke mit. Also das Geschenk ist, wir können das machen. Und wenn ihr mit uns redet, dann würden wir auch Dinge besser machen wollen, damit es für den vielleicht auch nicht golfgewohnten Zuschauer von euch, ARD und SWR, einfacher ist. Und deswegen haben wir zusätzliche Bilder, zusätzliche Kameras eingesetzt. Wir haben zusätzliche Elemente, Grafiken in der TV-Übertragung, die auch dem nicht geübten Golfzuschauer im Fernsehen schnell erklären werden, es ist jetzt ein guter Schlag, ein schlechter Schlag, wer liegt jetzt vorne? Und das sind die Themen, die wir mitgebracht haben. Da haben wir also geworben und nochmal vielen Dank vor allen Dingen auch unserer Partner Allianz und SAP, die uns da mit Grafiken und mit entsprechender Kompetenz von Anfang an unterstützt haben.
Ja, und gerade Grafiken sind ja im Golfsport sehr wichtig, um die Übersicht auch wirklich zu behalten und auch dem ja nicht so golfaffinen Zuschauer da auch letztlich einen Zugang zu geben. Denn auch das Format Matchplay 16 Vierer und dann 12 Einzel, das ist ja auch nicht jedem Sportfan, sofern er sich nicht ständig mit Golf beschäftigt, immer gleich geläufig.
Auf jeden Fall. Und jetzt, ich gehe jetzt einfach mal in Fußball rein, weil wir das alle kennen. Im Fußball sehe ich heute hin und wieder, dass sie mir beim Elfmeterschützen schon mal grafisch einblenden mit grünen und roten Punkten. Wo hat er die letzten fünf Male hingeschossen und waren das Tore oder nicht? Das ist doch spannend. Das zieht mich viel mehr in diesen Elfmeter, in diese Elfmetersituation rein. Und es gibt nun mal im Golfsport wir nennen das Putten, wenn der Ball nur noch rollt auf dem Grün. Ja, da kann ich zwei Meter vom Loch weg sein, aber es geht steil den Berg runter, dann ist das einfach ein Putt, der quasi nicht fallen kann. Und da ist vielleicht der Ball, der vier Meter da drunter liegt, der viel bessere, weil er bergauf rollt und ich ihn viel mit einer höheren Wahrscheinlichkeit lochen kann. Das alles müssen wir spielerisch einfach dem Zuschauer vermitteln. Da wollen wir einige Piloten probieren und ja, das, was da funktionieren wird, wird hoffentlich dazu führen, dass die Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen mehr Golf zeigen und dass wir dann neue Freunde gewinnen für unsere Sportart.
In Richtung Olympia 2016 müssen Sie sich ja schon ein bisschen aufstellen und auch mit Golf dann schon mal auseinandersetzen, denn da in Rio wird es ja auch dann für die ARD und fürs ZDF interessant.
Auf jeden Fall und wir alle drücken unglaublich die Daumen, dass wir mit den Athleten, die wir stellen können, auch dabei sind. Es wäre toll, wenn da vier deutsche Golfathleten in den Top 60 Herren, 60 Damen, so wird wohl das Format sein, da mitspielen. Schade ist, dass wir nur eine Goldmedaille ausspielen für die Herren und für die Damen, aber ich würde mal sagen, es würde mir reichen, wenn Deutschland beide Goldmedaillen gewinnen könnte.
Da könnten wir uns sicherlich alle mit anfreunden. Du hast schon angesprochen, auch einen Stream wird es geben in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Was wird da genau gezeigt? Wie wird das ablaufen? Es werden wahrscheinlich die ähnlichen Elemente wie auch in der TV-Übertragung dann dort auch Anwendung finden.
Genau, das muss man sich so vorstellen. Wir haben eine Firma beauftragt, die Firma Ucom, die die Fernsehproduktion leitet. Dazu werden dann andere TV-Stationen mit eigenen zusätzlichen Produktionsteam kommen. Das ist dann für die Engländer Sky British, das ist für die Amerikaner der Golf Channel, hier in Deutschland ARD und SWR, das Erste und SWR, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und jetzt ist es so, dass wir dieses World Feed auf Deutsch kommentieren lassen und dann rund um die Uhr einspeisen über sportschau.de oder die solheimcup.de Seite.
Also, und da kann man dann auch sich umfassend informieren und eigentlich rund um die Uhr dann letztlich Golf sehen. Dazu habt ihr noch eine App im Programm.
Wir haben seit unserem Promotion-Event im September 2014 haben wir eine App dank der SAP. Das ist ein Teil, wo die SAP sagt, komm, das wollen wir machen. In dieser App kann ich mich informieren schon heute. Wir wissen ja erst am 24. und 25. August diesen Jahres, ob wir jetzt ein oder zwei Deutsche im Team haben, denn dann werden die beiden Kapitänen nacheinander ihre Teams announcen. Aber all diese Informationen kriege ich. Ich kann mich vor Ort orientieren, wo es von Erste Hilfe. Ich kann beim Quizduell mitmachen und kann gucken, ob ich andere in Sportfragen, speziell natürlich auch Golffragen, schlagen kann. Also es ist ein wirkliches, wie nennt man das so schön, Fan-Engagement-Tool, das es auch noch nie gab. Und auch das ist eine Neuerung. Es gab noch nie eine offizielle Solheimcup-App. Wir haben eine.
Wunderbar, das klingt auf jeden Fall spannend. Das klingt großartig. Ihr solltet euch die App dann auf jeden Fall schon mal runterladen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite und kriegt alle Informationen rund um den Solheim Cup. Ja, wir sprechen gleich natürlich noch weiter, beziehungsweise vorher kommen wir noch kurz auf Facebook und Twitter, denn auch da läuft ja was ab. Ihr habt ein Twitter-Battle, ein Facebook-Battle, wo für die einzelnen Teams gewotet wird. Was muss man sich da genau drunter vorstellen?
Ja, die Idee ist, dass wir eine Digital Battle haben. Wir werden hier im Clubhaus eine Media Wall haben. Da werden wir immer zeigen, die neuesten Posts, die neuesten Tweets, ob das Bilder, Videos, Kommentare sind. Wir färben die ein über Blau oder Rot. Rot für das amerikanische Team, Blau für das europäische Team. Und so werden die Spielerinnen hier auch permanent im Clubhaus damit konfrontiert, dass sie nicht nur da draußen im sportlichen Duell stehen, sondern dass wir Fans für unsere Teams eben auch noch mitmachen können. Da kann man sich über Facebook, in Facebook haben wir schon über 100.000 Follower, das ist eine ganz tolle Zahl, oder eben auch über die SAP, über die Solheimcup App engagieren, reinkommen und mitmachen.
Also da gerne auch von uns nochmal die Empfehlung, da gerne auch mal liken und dann auch folgen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir sprechen gleich noch über den Ablauf der Veranstaltung, was dann vielleicht rund um den Solheim Cup auch noch geplant wurde. Hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ihr hört nur Golf hier auf meinsportradio.de und wir beschäftigen uns weiter mit dem Solheim Cup 2015. Vom 18. bis 20. September wird er in St. Leon Roth ausgetragen und Eiko Schulz-Hansen, Geschäftsführer des Golfclubs in St. Leon Roth, ist bei uns und gibt uns Auskunft über diesen Solheim Cup. Eiko, wie weit sind denn eure Vorbereitungen jetzt schon abgeschlossen? Es ist ja etwas mehr als einen Monat noch hin bis zum Event.
Ja, wir sind ziemlich weit, aber man muss auch sehen, dass wir seit 36 Monaten in dem Projekt sind. Und was man aber am Ende sieht, ist ja das, was dann hier vor Ort entsteht. Und wir bauen seit Mitte Juli, bauen wir unsere Tribünen, unsere Zelte auf. Und das Oktoberfestzelt steht und das Eingangszelt mit 600 Quadratmeter Merchandising noch zusätzlich. Und das hat schon mal allen klar gemacht, es geht los. Und die Zelte stehen auch alle ein bisschen früher, denn jetzt müssen wir in den Innenausbau gehen. Da müssen noch WLAN muss verlegt werden und Teppiche und die Möbel rein. Wir sind in dem, was man auf dem Golfplatz sieht, sehr weit und auch die gesamten Vorbereitungen hinter den Kulissen von den beiden Kapitänen, der europäischen und der amerikanischen Kapitänin, die sind so weit, dass die Spielerinnen richtig heiß sind, engagiert sind. Die letzten Kämpfe um die Wildcards am 24. und 25. August, wenn wir auch die haben, dann können wir eigentlich nur noch sagen, sagen, können wir runterzählen und wir wissen, eigentlich beginnt das ganze Ding ja schon am 13. September für uns.
Stimmt, mit dem Junior Cup, der dann ausgetragen wird.
Genau, am 13. September gehen wir ins Heidelberger Schloss mit den Top 12 Athletinnen Amerikas, die dann das sind Mädchen bis 18 Jahre, das gleiche dann auf europäischer Seite. Ganz toll ist die Leonie Harm, eine Deutsche, die wird mitspielen und die kommt aus unserem Club. Das macht uns ganz besonders stolz. Besonders stolz auch deswegen, weil im letzten Ping Junior Solheim Cup in Denver, dieses Event findet ja alle 2 Jahre alternierend zwischen Europa und Amerika statt, also nur alle 4 Jahre in Europa. Da haben wir letztes Mal auch schon mit der Caro Lampert eine Spielerin aus unserem Club im Ping Junior Solheim Cup europäischen Team gehabt. Wir sind also für die große Opening Ceremony, die Vorstellung der Teams am Sonntag, den 13. September abends im Heidelberger Schloss und hoffentlich bei bestem Wetter. Und dann geht es auch schon los. 14. werden die 24 Spielerinnen alle, das ist ein bisschen abweichend vom Format beim Solheim Cup, alle vormittags und nachmittags im klassischen Vierer und Vierball-Bestball antreten. Das heißt, da werden die ersten 12 Punkte vergeben und dann wird am Dienstag, wird dann früh gestartet in die sogenannten 12 Einzelreihen. Wieder 12 Punkte werden vergeben. Ja, und es wäre total schön, wenn dann ein europäischer Sieg anstünde. Wir werden dann mit 1500 Kindern aus umliegenden Schulen eine große Party hier feiern im Oktoberfestzelt im Rahmen der Closing Ceremony und haben hier ganz tolle Künstler, auch von unserem Partner Europapark. Das wird, glaube ich, eine tolle Party. Am Mittwoch nutzen wir das Oktoberfestzelt mit einer SWR-Schlagerparty. Das heißt, wir laden erstmal Menschen ein, die gar nichts mit dem Golfsport zu tun haben, einfach mal auf die Anlage zu kommen und einfach zumindest mal die tolle Infrastruktur zu genießen. Mittwochabend parallel werden wir mit 500 Gästen dann zum Galaabend in der Stadthalle Heidelberg sein. Da wird unter anderem Xavier Naidu mit Michael Herberger singen. Also da ist auch neben den lokulischen Genüssen und natürlich den Vorstellungen der Teams auch musikalisch einiges geboten. Wir werden eine große Charity-Tombola hier abschließen am Mittwochabend und hoffentlich über 100.000 Euro für einen guten Zweck sammeln. Am Donnerstag haben wir dann die Opening Ceremony in unserem Oktoberfestzelt auf der Anlage. Da werden dann offiziell für die Fans die beiden Teams vorgestellt. Hier vorne wird Ray Garvey eine halbe Stunde singen. Wir wollen einfach die Fans von Anfang an in Stimmung versetzen. Darauf freuen wir uns sehr. Und das sind so einige der Top-Side-Events, wie wir sie nennen, wo man sieht, dass es sich natürlich im Wesentlichen um den Golfsport handelt, um diese zwei Spitzenteams aus Europa und Amerika. Aber wir wissen auch, wie man sonst noch links und rechts der Straße eine Menge Spaß aufbaut.
Also beste Werbung natürlich für den Golfsport. Wann werden denn die Spielerinnen zum Solheim Cup anreisen? Wie weit im Vorfeld sind die schon da und können sich präparieren?
Unsere Sportart kennt ja ähnlich wie andere Sportarten Major-Turniere. Bei den Herren gibt es da 4 Major-Turniere, bei den Damen seit 2 Jahren 5 Major-Turniere und die Damen sind alle zusammen in Evian am wunderschönen Genfer See und spielen direkt an dem Wochenende vorher, also bis zum 13. dieses Turnier mit und die werden dann in der Nacht vom 13. auf den 14. Montag, den 14. September, gemeinsam mit einem Teambus aus Evian anreisen.
Du hattest vorhin schon gesagt, dass die Damen ein bisschen nahbarer sind, vielleicht als auch die Herren der Schöpfung im Golfsport. Wie nah kommen denn die Zuschauer an die Spielerinnen ran? Können die zum Beispiel bei den Proberunden schon mitgehen oder wie dicht können sie schnuppern?
Ich glaube, das ist der Trick, den man sich klar machen muss. Also erstens, natürlich am Freitag, Samstag, Sonntag sind diese Athletinnen ein Stück weit abgeschirmt. Auf dem Weg zu einer Driving Range und auf einer Driving Range, wenn sie noch nicht im Vorbereitungsmodus sind, da geben die auch Autogramme. Da ist man wirklich, man kann die berühren, sage ich mal. So sieht das auch, so nah ist man denen. Der Trick ist wirklich bei den Proberunden mitlaufen. Da laufen nicht so viele mit, da kann man auch wenige Meter mitlaufen und auch den Dialog suchen. So fokussiert sind die eben doch nicht, als Athleten schon, aber sie sind eben doch nicht diese Weltstars wie uns die männlichen Kollegen Rory McIlroy oder Phil Mickelson oder natürlich ein Martin Keimer. Das sind Tolle Kerle, gar keine Frage, aber die haben sich angewöhnt, gewisse Distanzen aufzubauen. Die hast du so eigentlich bei den Frauen noch nicht so ausgeprägt. Und deswegen, die sind einfach nahbar, mit denen kann man eher mal ein Späßchen machen.
Also, das ist doch auch dann ein schöner Tipp, da einfach an der Proberunde mal teilnehmen und sich das Ganze dann hautnah einmal anzugucken. Wie viele Journalisten erwartet ihr eigentlich? Du sagtest vorhin, ihr baut auch gerade das Zelt auf mit WLAN und solchen Geschichten. Wie viele Journalisten werden sich akkreditieren?
Bis jetzt sind wir bei, glaube ich, 150. Wir werden 200 bis 250 Journalisten annehmen. Für 200 haben wir Arbeitsplätze und weitere 50 Fotografen haben wir, die wir akkreditieren können. Dann sind wir voll und wir glauben auch, dass es diese Zahlen werden.
Also und die kommen dann natürlich auch weltweit.
Die kommen selbstverständlich weltweit, aber es ist auch ganz toll, wir haben ganz viele, die dann auch aus der Umgebung kommen, also ich sag mal so Anfahrt 3-4 Stunden, da sieht man, dass ganz viele, auch Tageszeitungen jetzt die Chance nutzen und sich dieser Sportart mal nähern, indem man dieses ganz besondere Format Solheim Cup, das ist ja ein Matchplay-Format, also es ist ein anderes Spielformat, als üblicherweise die Profiturniere gespielt werden, das ist einfacher zu verstehen. Also die nutzen diese Chance und sagen, Mensch, wir kommen dazu, wir berichten darüber einmal. Ja, am Ende bleibt die Hoffnung, dass wir viele so emotionalisieren, dass die so begeistert darüber schreiben, dass die Resonanz nicht nur von den Zuschauern, die wir hier auf der Anlage brauchen, sondern eben auch von der medialen Verbreitung aus den Pressestimmen so stark ist, dass wir unser ganz großes Ziel in Deutschland erreichen, nämlich nach dem Solheim Cup, den wir jetzt hier haben, mit dieser geballten Media Präsenz, dass wir dann die Ryder Cup Bewerbung so unterstützen, dass wir in Deutschland den Zuschlag in diesem November bekommen von der Ryder Cup Limited, dass die sagen, jawohl, ihr seid die besten Bewerber, ihr sollt den Ryder Cup 2022 in Bazzaro in Berlin ausrichten.
Das wäre eine tolle Geschichte. Glaubst du, dass wirklich ein perfekt organisierter Solheim Cup da noch vielleicht das letzte Quäntchen bedeuten könnte, dass dann vielleicht die Waage dann in Richtung Deutschland ausschlagen ist?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es so ist. Es wurde uns auch schon so bedeutet. Hintergrund ist, natürlich sind die wesentlichen Merkmale einer Ryder Cup Bewerbung, sind große Finanzierungszusagen, politische Unterstützung. Das ist alles schon wunderbar vorab abgearbeitet. Das sogenannte Bidbook ist ja schon im April abgegeben worden. Jetzt hat man noch die Chance, in diesem halben Jahr eine Nachjustierung zu machen. Da haben wir, glaube ich, die richtigen Leute dran. Aber am Ende vom Tag ist es ja ein Momentum. Das heißt, im Oktober wird diese Finalentscheidung wohl gefällt werden. Und wenn wir da Ende September, ja, wenn im September, Oktober die ganze Welt darüber spricht, wie fantastisch das natürlich vornehmlich deutsche Publikum dieses europäische Team unterstützt hat, aber wie gute Gastgeber wir den Amerikanern gegenüber waren, wie toll das organisiert wurde und trotz unserer Perfektion in der Organisation, die uns Deutschen ja nachgesagt wird, dass diese Leidenschaft für den Sport, man nennt es ja T-Box 1 Madness, wir haben 1500 Sitzplätze um die T-Box 1, da schlagen die Mädels ab, da wollen wir richtig Party feiern, da soll eine richtig laute Stimmung sein und in der Tat, wenn diese Bilder gerade erst um die Welt gegangen sind, dann kann das der entscheidende, das Zünglein an der Waage sein und davon gehe ich felsenfest aus, dass man sagt, okay, die anderen Bewerber, Italien, Österreich, um zwei zu nennen, die haben vielleicht genauso gute Bewerbungen wie Deutschland, aber Deutschland hat gerade eben bewiesen, wie fantastisch man diesen Team-Spirit Europa lebt als Sportler, da müssen wir jetzt den Ryder Cup hinbringen.
Also das wäre toll, quasi ein Spätsommermärchen, wenn man das mal mit der WM 2006 im Fußball vergleicht.
Du, genauso, Malte, würde ich es nehmen.
Das klingt doch gut, da freuen wir uns drauf. Allerdings muss man ja auch sagen, dass natürlich auch innerhalb Deutschlands sicherlich viel von der Begeisterung gerne abfärben darf, auch auf den Nachwuchs, dass man sich dann doch eben mal zum Golf hinwendet. Denn es gibt ja auch mittlerweile eine kleine bisschen Lockerung im ganzen Golfsport. Es ist ja nicht mehr dieses, was immer so als Klischee gesagt wird, dieses Elitäre, dieses Abgehobene, was eigentlich mehr so ein geschlossener Zirkel ist, wo keiner reingreifen kann.
In der Tat, wir kommen aus dieser Welt, wir können uns nicht beschweren, glaube ich. Wir müssen selbstkritisch sein. Den Golfsport gibt es jetzt seit, ich sag mal, 110 Jahren in Deutschland. Ich würde mal behaupten, dass die allermeisten sich die ersten 90 Jahre dolle Mühe gegeben haben, genau dieses Image, das unter dem wir heute leiden, aufzubauen. Also wir haben uns abgeschottet. Wir waren vielleicht auch, ja, wir waren ein Sport für die Menschen, die sich das leisten konnten. Und vielleicht war es wichtiger, dass man aus der richtigen Familie kam und nicht, dass man das sportliche Talent hatte. Andere Sportarten wie Fußball haben sozialen Aufstieg durch Athletik und durch erfolgreichen Sport ja schon lange, lange ermöglicht. Und ich freue mich sehr, dass man heute resümieren muss, dass von den 720 Golfanlagen die allermeisten öffentlich zugängliche Driving Ranges haben. Ich kann da hingehen und für ein paar Euro kann ich Golfbälle schlagen. Mhm. Es gibt ganz viele Golfanlagen, so auch St. Leon Roth. Wir haben einen Kurzplatz, etwas kürzere Löcher, 9 Stück. Da kann jeder herzlich, der auch noch nicht so erfahren ist, herzlich einfach das Golfspielen ausprobieren. Wir haben Schnupperkurse in diesen 700 Golfclubs, so auch in unserem Club St. Leon Roth. Wir laden die Menschen zur Tag der offenen Tür ein. Das machen wir immer im Rahmen unseres Jugendturniers Allianz German Boys and Girls Open. In diesem Jahr hatten wir fast 2000 Zuschauer auf unserer Driving Range. Da drücken wir jedem den Schläger in die Hand, ob alt, ob jung, ob sportlich, ob nicht sportlich. Und die haben alle Spaß. Gibt es ja auch tolle Spaßformate, die jung und alt es leichter machen. Ich denke da an Snackgolf, größere Schläger, sozusagen größere Bälle, Art Tennisbälle mit Klettverschluss. Da kann ich auf Ziele schießen. Wir kommen lockerer an unsere Sportart ran. Die müssen wir aber auch lockerer rüberbringen. Und deswegen, ich glaube, wir kommen aus dem Klischee, da müssen wir noch raus. Aber das Klischee ist schon lange nicht mehr richtig. Wir sind auch heute schon ein Sport für Junge. Und ich würde mal sagen, zumindest an ganz vielen Stellen in Deutschland schon ein Sport für jeden Geldbeutel geworden.
Und das versuchen wir ja hier bei Nur Golf euch auch Woche für Woche dann immer wieder etwas näher zu bringen. Diese Faszination, die den Golfsport eben ausmacht und diesen Spaß, den man dabei alle einfach haben kann. Eiko, wir wünschen euch alles Gute für die Ausrichtung dieses Golf-Highlights. Wir werden natürlich auch hier im Programm von meinsportradio.de ausführlich im Vorfeld während des Events und auch im Nachgang berichten. Unser Kollege Thomas Wischniewski, der wird auch vor Ort sein und ein paar Stimmen sicherlich einfangen für unsere tägliche Sportshow, aber natürlich auch für diese Sendung hier für Nur Golf. Eiko, aber abschließend muss ich natürlich noch dich nach einem Tipp fragen. Die letzten beiden Austragungen des Solheim Cups, die hat das europäische Team gewonnen. 2013 sogar erstmals auf US-Boden. Musst du jetzt neutral bleiben oder darfst du einen Tipp abgeben?
Ich werde ein sehr guter Gastgeber mit St. Leon Roth sein. Das ist unsere Vorgabe. Wir sind von der Seite her absolut neutral und ich setze darauf, dass es ein ganz knappes Match wird. Das wünsche ich uns. Knappes Match bei gutem Wetter. Dann haben wir alle Spaß daran und am Ende, da mache ich keinen Hehl draus. Ich bin Europäer, überzeugter. Ich freue mich, dass Deutschland im Herzen Europas ist. Ich freue mich, dass wir mindestens eine Spielerin stellen im europäischen Team. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn es dann am Ende zu einem knappen Sieg Europas reicht. Das wäre auch mein Tipp. Der Heimvorteil wird am Ende zuschlagen, weil ganz viele von euren Hörern vorbeikommen, hierher kommen und richtig laut mitfeiern auf der T-Box 1 und unsere Europäerin lautstark unterstützen.
Also, den Aufruf habt ihr gehört und hoffentlich dann beherzigt ihr ihn auch. Ihr werdet da hingehen und das so machen, wie Eiko das eben gesagt hat. Und wenn ihr nicht könnt, dann hört ihr hier auf jeden Fall auf meinsportradio.de bei Nur Golf, wie es am Ende ausgegangen ist. Und wir werden natürlich versuchen, die Stimmung dann noch einmal rüberzubringen für euch. Danke, Eiko, für das Gespräch und alles Gute für die Ausrichtung.
Vielen Dank, Malte.
Nur Golf auf meinsportradio.de.